NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Alexandra Friedrich. Ich sitze hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und mir gegenüber sitzt die Schriftstellerin Stefanie de Velasco. Hallo.
Hallo.
Stefanie de Velasco, Wahlberlinerin, Schriftstellerin, wie gesagt, die sich nicht so recht in eine Schublade pressen lässt, sowohl nicht formal als auch inhaltlich. Ihre Romane, Essays und Bücher, die sich irgendwo dazwischen bewegen, in denen bricht sie immer wieder gerne mit Tabus, zeichnet unkonventionelle Lebenswege nach und erzählt dabei immer ein Stück weit von sich selbst, beziehungsweise umgekehrt erzählt sie von sich selbst und damit immer ein bisschen was von der Gesellschaft. Da geht es dann zum Beispiel um Schwangerschaftsabbrüche und freiwillige Kinderlosigkeit. Es geht um das Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas. Es geht um alternative Familienkonzepte. Und jetzt im neuen Buch, da geht es um die Wechseljahre. Die 47-Jährige räumt darin auf mit Klischees und mit Mythen über die Wechseljahre. Die meisten denken ja hier an Hitzewallungen, an schwallartige Blutungen, an schlaflose Nächte, an Stimmungsschwankungen. All das gibt's auch natürlich. Aber für Stefanie de Velasco und für mutmaßlich auch viele andere Frauen stecken da auch neue, ungekannte Energien in dieser Phase des Lebens, eine Lust auf Veränderung, ein Gefühl von Aufbruch und Unabhängigkeit. Und das höre ich als Frau Mitte 40 natürlich gerne. Deshalb möchte ich gern mehr darüber wissen von Stefanie de Velasco oder vielleicht darf ich auch Aruga sagen?
Aruga.
Aruga ist eine menopausale Superheldin, die sie entwerfen in ihrem Buch. Sie sagen, dass Frauen in den Wechseljahren ja gewisse Superkräfte erwerben. Welche sind denn das?
Unbequem werden, widerborstig, Nein sagen können, ein sehr, sehr, sehr starkes Durchsetzungsvermögen und auch vor allem eine gewisse Klarheit, so ein klarer Blick auf die Welt und auf sich selber, der aber auch natürlich auch manchmal sehr unangenehm sein kann. Das sind alles so Dinge, wo ich das Gefühl habe, das habe ich jetzt so für mich nochmal entdeckt. Aber was ich vor allem interessant finde an dieser Superheldinnen-Analogie ist eigentlich, dass ja die Superhelden, also ich bin ja als junges Mädchen jetzt nicht so sozialisiert worden mit den Marvel-Comics und so weiter. Diese Superhelden aus den Marvel-Comics und so oft ist das ja auch so, oder auch so aus anderen Superhelden-Geschichten, die wissen ja gar nichts von ihrer Superkraft am Anfang. Also bei Harry Potter ist das ja auch zum Beispiel so. Der weiß ja gar nicht, dass er ein Zauberer ist. So ist es, glaube ich, mir auch ergangen, als ich anfing, in die Wechseljahre zu kommen, in die Perimenopause, dass ich das erstmal so mit diesen ganz typischen, ja, sehr negativen Klischees, diese Bilder, mit denen wir als Frauen konfrontiert werden, die eigentlich alle so sehr, sehr abwertend sind und eigentlich so gar nichts von Superheldentum haben. Und ich dann aber, als ich dann selber in die Wechseljahre kam, merkte, das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also, was ist hier los? Ich bin ja eine ganz andere. Ich entwickle plötzlich wieder Eigenschaften, die ich eigentlich eher so aus meiner Kindheit kannte, so als junges Mädchen. Und das war für mich ein totales Aha-Moment. Also wirklich so wie bei Harry Potter, wo dann Hagrid kommt und sagt, du bist ein Zauberer. Und Harry ist so, what? Aber irgendwie hat er es schon so ein bisschen geahnt. Also das war eher so das Aha-Moment und wo dann auch so die Motivation kam, da muss ich unbedingt was drüber schreiben.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie bestimmte Eigenschaften an sich wiederentdeckt haben, die Sie aus der Jugend kannten. Sie ziehen ja auch immer wieder den Vergleich zwischen der Adoleszenz und den Wechseljahren. Pubertät rückwärts ist so ein Stichwort, das immer wieder fällt. An welchen Stellen stimmt denn diese Analogie und an manchen vielleicht auch gar nicht?
Also diese Pubertät nur rückwärts, der Vergleich, der kommt ja auch so aus dem Medizinischen. Im Grunde ist das ja so eine knackige Formulierung, um eigentlich so ganz gut zu veranschaulichen, was eigentlich im Körper einer Frau vorgeht, wenn sie in die Wechseljahre kommt. Und ich habe mich damals als Schriftstellerin, nehme ich vielleicht manches sehr buchstäblich und habe mir überlegt, was bedeutet das eigentlich? Also für mich hat es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, also wirklich fast schon so 1:1, nur dass ich eben keine 13, 14 mehr bin, sondern Anfang 40, Mitte, Ende 40. Was aber der Unterschied ist, ist, wie die Pubertät und die Wechseljahre betrachtet werden von der Gesellschaft, aber auch von der Kunst und Kultur und so weiter. Also kontrastreicher könnte es nicht sein, sage ich mal. Das eine wird ja als eine Zeit gefeiert. Die Jugend, die auch immer mit so goldenen Erinnerungen oft verbunden ist, obwohl sie halt auch oft sehr, sehr problematisch ist. Und die Wechseljahre auf der anderen Seite als eine Zeit fast schon so der soziale und biologische Teiltod einer Frau. Und da aber eigentlich eher die Erfahrung, die Frauen dann vielleicht auch persönlich machen, dass es eine Befreiung ist. Und ich würde mir einfach wünschen, ja, dass das sich so ein bisschen angleicht, sage ich mal. Und das war dann auch so die Motivation, darüber zu schreiben, um über das Schreiben eigentlich mir selber genau Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich bedeuten könnte und auch was das für Chancen birgt für Frauen, die älter werden.
Im Buch geht es ja auch um ihre Mutter, die krank wird und pflegebedürftig wird. Und sie schreiben über die Mutter, dass sie im Schlechten immer irgendwie auch was Gutes findet. Also zum Beispiel auch in der Krankheit, auch daraus was Positives ziehen kann. Und ich würde sagen, jetzt nicht nur in Bezug auf das Buch und was Sie da schildern, sondern generell, dass das eins zu eins auch auf Sie zutrifft. Denn um nochmal einen Schritt zurückzugehen, Sie haben ja diese Superkräfte und dieses positive Moment in den Wechseljahren auch nicht sofort gesehen und konnten diese Entwicklung nicht sofort umarmen. Vielleicht können wir nochmal darauf schauen, wie das war, als Sie die ersten Symptome feststellten, beziehungsweise die in dicken Anführungszeichen Diagnose bekommen haben, Wechseljahre.
Also ich merkte eine Veränderung mit Anfang 40, dass irgendwas nicht stimmte. Also mir ging es einfach nicht gut. Ich merkte einfach, dass irgendwas anders ist und dass ich mich einfach nicht mehr wohlfühlte. Also auch vor allem psychisch. Also ich hatte einfach starke, ja, Stimmungsschwankungen, mag ich irgendwie nicht das Wort. Aber ich hatte das Gefühl, mich zum Teil nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Genau, und ich habe ganz viele Jahre gar keine Diagnose bekommen. Also ich dachte wirklich, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich müsste jetzt zur Therapie oder sowas. Bis ich dann irgendwann in meinem Freundeskreis das so anfing, Thema zu werden. Und ich dann auch irgendwann von meiner Gynäkologin das hörte, als die Beschwerden stärker wurden. Trotzdem würde ich sagen, es ist eigentlich nicht so eine Umarmung von etwas, was jetzt ich als negativ wahrgenommen habe, was das Negative oder was das Problematische daran ist. In diese Zeit wird man einfach so hineingeschubst, ohne dass man in irgendeiner Weise erfährt, was eigentlich gerade mit einem selber passiert als Frau. Was für ein radikaler Wandel das ist. Nicht nur hormonell, also im Körper, sondern auch, was das auch für eine Veränderung birgt, die mich als Frau in meinem sozialen Umfeld, auch im öffentlichen Bewusstsein, in der Gesellschaft und so weiter betrifft. Genau, und das ist eigentlich eher das Schockierende. Also ich glaube nicht, dass die Perspektive, die ich in dem Buch einnehme, eine Perspektive ist, die so, ja, man kann allem etwas Gutes abgewinnen, sondern es geht eher darum, aufzuzeigen, wie hochproblematisch der Umgang in unserer Gesellschaft mit den Wechseljahren ist. Es geht um diese Abwertung. Es ist auch der Versuch zu erklären, warum die Wechseljahre eigentlich abgewertet werden. Ich glaube schon, dass es dafür einen Grund gibt. Und es ist auch gleichzeitig der Versuch, im Grunde das, was auch schon andere Generationen vor uns, Frauen, versucht haben, die Wechseljahre von diesem ganzen, ich sag mal, Dreck zu befreien und sie wie so ein Schatz, ne, der so bedeckt ist mit irgendwelchem Müll oder irgendwie so ein Schatz zu bergen, weil es offenbar so ist, dass da immer wieder diese Schatzkiste immer wieder, die nächste Generation von Frauen muss diese Schatzkiste irgendwie wieder so frei buddeln.
Genau, Sie sagen irgendwie, jede Generation muss sich das nochmal neu erarbeiten. Ihre Mutter hat ja zum Beispiel auch überhaupt nicht mit Ihnen über ihre Wechseljahre gesprochen, beziehungsweise sie hat sich selbst noch nicht mal wirklich damit auseinandergesetzt anscheinend. Und Sie haben gerade diese Abwertung angesprochen und haben schon gesagt, es gibt auch Gründe dafür, dass Frauen so abgewertet werden. Eine Abwertung, die Sie ja auch an sich selbst festgestellt haben. Was sind denn die Gründe?
Also ich glaube, es herrscht eine Angst vor älteren Frauen. Es herrscht eine Angst davor, dass sie durch die Abnahme des Östrogens im Körper, also was ja in unserem Körper passiert ist, wenn wir Frauen in die Pubertät kommen, dann erleben wir eben so einen ganz, ganz starken Einschuss von Östrogen und damit auch ein Hormon, was eher so ein Wohlfühlhormon ist, sage ich mal. Also nicht nur wir fühlen uns wohl, sondern es gibt uns eben so diese, ja, so weiblich konnotierten Features, sage ich mal, nicht nur körperlich, sondern es ist ein harmoniebedürftiges Hormon, sage ich mal. Und was dann während der Wechseljahre passiert, ist, dass dieses Hormon ja einfach abgebaut wird und auf ein Level zurückkommt, was im Grunde wieder den Hormonleveln entspricht, die wir als junges Mädchen hatten, bevor wir in die Pubertät gekommen sind, bevor wir angefangen haben zu menstruieren. Und ich glaube, dass das etwas ist, was einfach diese Gesellschaft, in der wir leben, in der vor allem Kinder- und Sorgearbeit Frauen überlassen wird, etwas ist, was nicht so gerne gesehen wird, dass man plötzlich eben, ja, vielleicht sich lieber um sich selber kümmert als um andere. Den Mann oder die Kinder oder auch die Angehörigen oder auch im Beruf einfach. Es gibt viele Frauen, die dann auch nochmal in der Zeit einen anderen Beruf einschlagen. Also das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Abwertung eine Funktion hat, weil, um auch wieder zurückzukommen auf dieses Pubertät nur rückwärts, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel auch die Pubertät gefeiert wird, also gerade bei jungen Mädchen auch, Mensch, jetzt wirst du zur Frau und so, ne? Also was ja auch eigentlich total unangenehm ist. Also ich erinnere mich daran, dass das ganz seltsam war, plötzlich irgendwie so, ja, dass das so aus dem Umfeld kam von Frauen, aber natürlich auch dieser männliche Blick, der dann anfing und auch dieses Gefühl, ein Stück Ware zu sein, auf der Straße gecatcalled zu werden, auf der Straße sexuelle Übergriffe, verbal, aber auch körperlich zu erleben. Aber vor allem auch dieses Feiern. Also es ist so, Mensch, jetzt wirst du zur Frau. Ich glaube, meine Theorie ist, dass die Pubertät gefeiert wird, weil sie Frauen sozusagen auf den Weg führt, den das Patriarchat für sie vorgesehen hat. Mhm. Nämlich kostenlose Sorgearbeit und Kindererziehung und die Abwertung der Menopause ist eigentlich nur die Konsequenz daraus. Mhm. Wenn man das mal zu Ende denkt, also es muss ja einen Grund dafür geben. Weil es ist ja de facto nicht so, dass wir Frauen plötzlich irgendwie wie so aufgeblasene Luftballons so in sich so zusammenfallen. Ja, das wird uns ja suggeriert. Das ist de facto nicht so. Wenn man sich die Frauen anguckt, die ältere Frauen auch, sowas wie Omas gegen Rechts zum Beispiel. Viele Frauen, postmenopausale Frauen in unserer Gesellschaft nehmen ganz, ganz wichtige Führungsrollen ein. Also die Omas gegen Rechts sind für mich immer das allerbeste Beispiel. Also es ist für mich auch keine Überraschung, dass es keine Opas gegen Rechts gibt. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig spannend fand und wo es eigentlich kaum auch so Gedanken zu gibt, woher diese Abwertung eigentlich kommt.
Mhm. Sie haben ja auch diese andere Figur in Ihrem Buch, Ihre Freundin, die ja auch menopausal ist und die Theorie ins Spiel bringt, das schließt da vielleicht an, dass quasi die Frau in der Menopause ja nur ein Produkt des menschlichen Wohlstands ist sozusagen. Eigentlich, wenn die Frau nicht mehr diesen reproduktiven Fähigkeiten, für die sie eigentlich gemacht ist, nachkommen kann, dann könnte sie ja eigentlich auch abnippeln. Aber wir haben halt so ein gutes medizinisches System, dass sie jetzt doch weiterlebt. Und jetzt ist sie halt da, aber eben eigentlich wertlos sozusagen. Mhm. Und Sie suchen nach Beispielen auch aus der Tierwelt oder finden Beispiele aus der Tierwelt, die dem ja widersprechen, dass das jetzt so ein singuläres Ding bei den Menschen sei. Und ich weiß nicht, ob Sie das neue Buch Feministische Tiergedichte von Ella Karina Werner kennen.
Ja, ich kenne das, ja.
Und weil ich musste daran denken, an dieses Im Pazifik Riesensause, die Walkuh feiert Menopause. Sie schildern das ja nochmal sehr ausführlich, dass die Walkuh ja wirklich dann in den Wechseljahren noch eine besondere soziale Rolle spielt.
Ja, also sie hat nicht in der Menopause, sondern nach der Menopause vor allem eine ganz wichtige Funktion. Also Orcas werden gekommen, genau wie wir, in die Menopause und leben genau wie wir Frauen nach der Menopause noch viele, viele, viele Jahrzehnte, ja, oder viele, viele, viele Jahre, sage ich mal, weiter, werden auch wesentlich älter als die Orca-Bullen. Das ist ja bei den Menschen auch so, dass Frauen ja in der Regel älter werden als Männer. Also das, was ich jetzt in dem Buch schreibe, ist auch nichts Neues mit den Orca-Weibchen. Das wurde auch immer wieder mal schon erwähnt, wie gesagt, auch von anderen Generationen, die sich das angeschaut haben. Aber die Parallelen sind schon wirklich sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn man anfängt, eine Parallele zu ziehen, sage ich mal. Tatsächlich ist es so, dass sich so dieser Gedanke aus der gelehrten Medizin hartnäckig hält, dass die Wechseljahre im Grunde ein Abfallprodukt der Moderne sind. Und das lässt sich eben durch diese Orcas total schön widerlegen. Und wenn man mal so ganz blöd sozialdarwinistisch kontern möchte und sich genauer mit dieser Orca-Gesellschaft beschäftigt, dann kommt man zu dem Schluss, dass wir Frauen vielleicht ähnlich wie die Orcas unseren evolutionsbiologischen Zweck der Menopause eher darin sehen sollten, wenn wir diese Parallele ziehen, dass wir eigentlich dazu bestimmt sind, Gesellschaften anzuführen. Weil diese Orca-Weibchen verfügen über unheimlich viel Wissen. Lange hat man gedacht, dass das so die sogenannte Großmutter-Hypothese gilt, dass die keine Kinder mehr bekommen können, damit sie sich besser um ihre Enkel kümmern. Das hat natürlich auch allen total gut gepasst, weil klar, auch Frauen sollten sich ja um ihre Enkel weiter kümmern. Das wäre dann so dieser mütterliche Charakter, der sich so weiterführen lassen könnte. Das ist aber totaler Quatsch. Die Orcas kümmern sich überhaupt nicht um ihre Enkel, also die Orca-Kühe. Sondern die führen tatsächlich diese Pots an, die zum Teil bis zu 150 Tiere sind. Und wenn es Krisen gibt, wissen die immer noch, wo es Lachs gibt. Die üben zum Beispiel aber auch auf eine bestimmte Art und Weise unter so riesige Eisschollen zu tauchen und formen dann so bestimmte Wellen, sodass die zum Beispiel so Seerobben von diesen großen Eisschollen runterkicken können. Und dann verwirren die so mit so riesigen Luftblasen, die unter Wasser formen. Und das üben die auch immer wieder mit den Jüngeren, dass das sozusagen eingeübt wird. Das sind Kulturtechniken, die diese Tiere weitergeben. Und wenn man diesen sozialdarwinistischen Ansatz gerne weiterverfolgen möchte, was ich finde, was sehr viel Spaß macht, dann sind wir Frauen eigentlich dazu bestimmt, Gesellschaften anzuführen.
Ja, also dass Frauen im Alter der Wechseljahre und danach eine wichtige gesellschaftliche Funktion haben und aber auch präsenter werden, ist etwas, das ich schon wahrnehme. Also Sie haben jetzt gesagt, zum Beispiel in der Popkultur sind Sie kaum repräsentiert. Ich habe den Eindruck, dass sich das schon gerade ein bisschen ändert. Sie bringen ja den Begriff Becoming Age
ein. Also als Äquivalent zu Coming of Age, genau.
Genau. Aber es gibt auch jetzt explizit zum Thema Wechseljahre ja viel Literatur, Anthologien, die rauskommen, Sachbücher, Podcasts zum Thema. Ich glaube, Annette Frier ist das jetzt eine Schauspielerin, die eine Serie zu den Wechseljahren rausbringt. Also ich habe das Gefühl, dass da schon gerade was im Gange ist. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, also ich nehme das auch wahr. Ich bin auch sehr froh darüber. Ich finde es trotzdem alles noch sehr, sehr zaghaft, muss ich sagen, weil eigentlich noch gar nicht so viel da ist. Also ich mochte das Buch von Miranda July total gerne. Also ich fand das ganz, ganz toll. Jetzt gar nicht nur so als, ich sag mal, Wechseljahrsroman, sondern auch einfach, ich finde, das hat so totales Klassikerpotenzial, dieses Buch. Was aber auch interessant ist, wenn man mal genauer guckt, also ich sag mal in der Vergangenheit, dann findet man eigentlich auch Sachen, die sich auf diese Weise auch lesen lassen. Es gibt zum Beispiel das Buch von der französischen Autorin Colette, La Naissance du Jour. Das ist leider vergriffen und auch nicht ins Deutsche übersetzt, so viel ich weiß. Also aber auch solche Bücher wie zum Beispiel das von Katja Oskamp, Marzahn Mon Amour und auch das letzte, was von
ihr
erschienen
ist. Das ja jetzt auch als Serie noch rausgekommen ist.
Ja, ne? Genau, richtig. Mit Jördis Triebel in der Hauptrolle, glaube ich. Ich habe es noch nicht angeschaut.
Ich habe es auch noch nicht angeschaut.
Ja, es gibt zum Beispiel auch diese ganz tolle Serie mit Kate Winslet, Mare of Easttown, wo ich auch so das Gefühl habe, das ist eigentlich auch so Becoming Age. Und ich glaube, es wäre auch einfach schön, wenn wir Frauen uns auf die Suche begeben nach solchen Sachen. Gar nicht nur, dass wir erwarten, ja, also das finde ich auch wichtig, dass Frauen wie wir auftauchen in Geschichten, in der Kunst, in der Kultur, in der Popkultur. Aber ich glaube, wenn wir uns selber auf die Suche begeben, dann finden wir total viel. Und das sollten wir halt auch irgendwie so weitergeben und auch verschenken oder was weiß ich, solche Sachen, solche Bücher, solche Serien und so, dass wir uns unsere eigenen Referenzen schaffen. Es ist so ein total vermessener Vergleich, den ich jetzt bringe. Und ich liebe den vermessenen Vergleich. Auch, aber ich muss immer an diese beiden Romantikerbrüder denken, die Brüder Grimm, die sich ja dann aufmachten und die deutschen, in Anführungsstrichen deutschen Märchen zusammensuchten und so, ja, die Romantik damit nicht begründeten, aber im Grunde ein ganz, ganz wichtiger Teil davon natürlich waren. Das ist ja auch sozusagen was gewesen, was so eine künstliche Form des Zusammensuchens und ja, zum Teil sind das ja auch Märchen, die überhaupt nichts mit deutschem Volkstum zu tun haben oder das wurde dann einfach so darüber geschrieben. Ich sehe mich jetzt auch so in dem Auftrag, ja, ich habe schon so eine kleine Liste angelegt, auch so fast schon so ein Becoming-Age-Kanon.
Aber Sie suchen ja nicht nur zusammen, sondern Sie sind ja auch sehr produktiv selbst. Es gibt jetzt das neue Buch jetzt dieses Jahr, aber im letzten Jahr sind ja auch zwei Bücher gleich rausgekommen, die recht unterschiedlich sind, aber doch auch einige thematische Überschneidungen haben auf jeden Fall. Mhm. Also einmal ist das Gras auf unserer Seite, ein Roman über drei Freundinnen. Das sind die eingangs erwähnten unkonventionellen Lebenswege, die wir da vorgeführt bekommen. Und dann das andere, ein Essay, Liebe Stella oder radikal hoffnungsvoll in die Zukunft. Ja. Also vielleicht kommen wir mal zu den Themen, die sich hier überschneidend finden. Der bereits erwähnte Schwangerschaftsbruch ist auch ein Thema, über das Sie viel sprechen und mit dem Sie sich viel auseinandergesetzt haben. Liebe Stella ist ein Brief an Ihre Tochter, die nie geboren wurde, weil sie, also man weiß natürlich nicht, wer da rausgekommen wäre, ob das jetzt eine Stella oder nee, jemand ganz anders gewesen wäre. Genau, aber Sie haben einen Schwangerschaftsabbruch gemacht und von diesem Thema wiederum erzählen Sie auch fiktionalisiert in dem Roman Das Gras auf unserer Seite. Ja. Eine, könnte man sagen, Happy Abortion Story, also
absolut.
Die glückliche Geschichte einer Abtreibung. Warum wollten Sie die erzählen?
Weil es sie kaum gibt. Also ich würde fast sagen, es gibt sie gar nicht. Die Abtreibung ist ein ganz simpler Eingriff. Es ist was ganz Einfaches. Es ist weniger als ein Zahnziehen. Tut auch nicht so weh wie ein Zahnziehen. Ich habe ganz schlechte Zähne, deswegen bringe ich immer jeden Vergleich auf meine Zähne. Als ich damals schwanger wurde, war das für mich, was passierte, war sozusagen, ich wollte dieses Kind nicht haben. Ich wusste, ich muss abtreiben. Und dieser eigentlich total simple Eingriff, der für jede Frau eigentlich gar keine Gefahren birgt, wurde mir aber, dadurch, dass ich in dieser Gesellschaft sozialisiert wurde und auch mit dem Tabu und dem Stigma von Abtreibung groß geworden bin und auch mit den Schuldzuweisungen, die Frauen und natürlich der Kriminalisierung vor allem, mit denen ich groß geworden bin, entstanden bei mir natürlich wahnsinnige Ängste. Und ich war dann sowas von überrascht, wie einfach und problemlos dieser Eingriff dann war und wie glücklich ich danach war, dass ich das gemacht habe und wie erleichtert, das hat mich wahnsinnig geprägt. Die Diskrepanz zwischen auf der einen Seite dieser Angst, die mir gemacht wurde und auf der anderen Seite, wie einfach es sein könnte. Und das hat mich tatsächlich politisiert. Das hat mich auch letztendlich, hat mir das eine Lücke geöffnet, weil ich wusste plötzlich, ich will keine Kinder haben. Und ich habe mich dann gefragt, was willst du denn dann? Und so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen. Und das Wort Glück kommt ja von Lücke. Und deswegen ist diese Abtreibung für mich immer mit sehr viel Glück verbunden. Und deswegen hatte ich immer den Wunsch, darüber zu schreiben, über eine nicht nur problemlose Abtreibung, sondern über eine Abtreibung, zu der man der Protagonistin am Ende ja sogar gratuliert. Die Gynäkologin sagt ja dann, herzlichen Glückwunsch, Sie sind nicht mehr schwanger. Mhm. Diese Zuspitzung, die ist auch total gewollt und es hat unheimlich viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Es war eine große Befreiung und ich bekomme ganz viel Zuschriften und Feedback zu dem glücklichen Ende dieses Romans, Das Gras auf unserer Seite.
Im Essay Liebe Stella, den Sie verfasst haben an die nicht zur Welt gekommene Tochter, da verbinden Sie Ihre Erfahrungen bei den Zeugen Jehovas groß geworden zu sein, mit dieser Idee der nahenden Apokalypse, die ihnen vermittelt worden ist, und vergleichen sie mit der Lebenswelt von Jugendlichen im Alter von Stella, wenn sie denn hier wäre, die heute mit nicht dieser fiktiven Bedrohung, sondern mit realen Bedrohungen, Klimakrise, Kriege, die nächste Pandemie. Man fragt sich, okay, was wird uns letztlich Dinge ausmachen, aber irgendwas davon wird es in der nächsten Zeit vermutlich sein. Das vergleichen Sie miteinander. Was würden Sie sagen, ist schlimmer? Welches Szenario?
Also dieses Thema Apokalypse ist ja das zentrale Topos der Zeugen Jehovas Erzählung, sage ich mal, wenn man diese Lehre der Zeugen Jehovas mal so als Erzählung betrachtet. Ich bin da drin groß geworden und manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin wie in so einem Roman groß geworden, in so einer ganz aufregenden Geschichte, wo es ja immer so darum geht, bald greift Gott auf der Erde ein und wir werden vielleicht überleben, aber alle anderen werden vernichtet. Also sehr Hollywood-Plot-lastig schon fast. Und dieses Thema der Apokalypse ist aber auch etwas. Man schreibt ja auch Sachen, um so ein bisschen damit abzuschließen oder Dinge in den Griff zu bekommen. Das Thema ökologische Krise ist wirklich was mich jeden Tag aufs Neue beschäftigt. Und ich versuche jeden Tag wirklich es irgendwie von einer anderen Seite zu packen. Es hat jetzt fast irgendwie 4 Wochen, glaube ich, kaum geregnet in Berlin. Die Böden sind total ausgetrocknet. Und ich habe jetzt gerade wieder gelesen, es sind irgendwie 20% weniger Vögel gezählt worden und sowas. Das macht mich alles total traurig, total ohnmächtig. Ich bin auch so dann oft so von Reue geflutet, weil ich auch selber viel zu lange da gar kein Bewusstsein für hatte. Und Ihre Frage war ja, was ist schlimmer, die fiktive Apokalypse oder die ökologische Krise, also das, was wir heute so unter Apokalypse zusammenfassen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das nicht als Apokalypse sehen, was gerade passiert. Und ich wehre mich dagegen täglich in Gesprächen mit FreundInnen, aber auch jetzt zum Beispiel hier, dass als etwas zu sehen, ja, irgendwas wird uns schon den Garaus machen. Ich kann den Gedanken natürlich total gut nachvollziehen, aber für mich ist es eigentlich so, wie so zum Sport gehen oder sowas, mir immer wieder zu sagen, das ist keine Option. Das ist für mich auch persönlich keine Option. Ich habe dann keine Lebensqualität mehr, wenn ich weiß, irgendwie, es hat sowieso alles keinen Sinn. Und es ist aber auch, glaube ich, für uns als Gesellschaft, auch als Weltgesellschaft, ist es keine Option.
Das ist dieses Handlungsprinzip der radikalen Hoffnung, das Sie hier dem gegenüberstellen, auch im Buch?
Das ist ja nur ein Gedanke. Ein Handlungsprinzip wäre ja eigentlich schon tatsächlich etwas, dass man in die Aktion kommt. Und was mir hilft und was, glaube ich, auch uns allen, auch diesem Planeten hilft, ist so, also zum Beispiel, ich habe gestern den Baum gegossen im Hinterhof. Und ich habe irgendwie vor ein paar Tagen so ein bisschen Müll aufgesammelt. Also so solche Sachen, das hilft mir wirklich durch den Tag, so bescheuert das klingt. Also ich mache das so für mich, für meinen Seelenfrieden. Ich kann sozusagen nur so aus meinem Alltag berichten, wie ich sozusagen versuche, mit all dem zurechtzukommen, weil es wirklich alles so überwältigend ist, was gerade passiert. Und trotzdem wehre ich mich dagegen, dass es irgendwie vorbeigehen soll. Weil wenn wir uns das erzählen, wenn wir uns Bilder machen von der Apokalypse und von einem Weltuntergang, dann wird das auch passieren. Wir brauchen andere Bilder. Wir brauchen hoffnungsvolle Bilder. Und das schaffen wir nur, wenn wir diese Bilder sozusagen auch generieren, also indem wir in die Aktion kommen.
Stefanie de Velasco im Gespräch hier. Vielen Dank an Sie.
Danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
Drei Bücher, wie erwähnt, hat sie seit 2024 veröffentlicht. Liebes Della oder Radikal hoffnungsvoll in die Zukunft, erschienen im kleinen feinen Kiona Verlag. Das Gras auf unserer Seite, rausgekommen bei Kiepenheuer und Witsch, und brandneu heiß Liebeserklärung an die Wechseljahre, kommt raus bei Hansa Berlin. 144 Seiten, kosten 22 €. Und das war das Gespräch für heute. Ich bin Alexandra Friedrich. Alles Gute.
NDR Kultur.